Also ich darf Sie herzlich begrüßen, darf gleichzeitig um Ihre Aufmerksamkeit ersuchen. Wir gehen heute über zu Hegel. Ich war ja, Sie erinnern sich, die letzten Male mit Kant befasst und in seiner theoretischen Philosophie, namentlich in seiner Kritik der reinen Vernunft, ging es ja Kant, wir erinnern uns, um die vernünftige, nach allgemeinen Prinzipien des Denkens ausgerichtete Organisation, kognitive Organisation von Erfahrungen, wobei vernunftgeleitete und verstandesgeleitete Erfahrung nicht ohne die synthetische Verknüpfung zwischen sinnlichen Anschauungen und Begriffen zu haben ist. Nun, für Kant muss das seinerzeit von Descartes, und an ihn erinnern wir uns auch, betonte, ich denke, alle meine angeschauten Vorstellungen begleiten können. Und während nun bei Descartes und auch bei Kant das, was man als Geist oder die Bewegung des Geistes betrachten könnte, im Denken als solchen seinen primären Ausdruck findet, orientiert sich Hegel auf die Bewegung des Geistes schlechthin. Das heißt, während Descartes die substanziell denkende Verfasstheit des Geistes in Gestalt des denkenden Ich betont, geht es Hegel um den Geist als solchen, den es durch das Denken erst zu erfassen gilt. Dieses Denken, das zum Geist führt, bewegt sich für Hegel im Widerstreit der Gegensätze. Dahinter versteckt sich der Begriff Dialektik, da werde ich noch drauf zu sprechen kommen. Dialektik, könnte man sagen, ist die Lehre vom Widerstreit der Gegensätze. Nun, die damit eben verknüpfte Methode ist nicht wie bei Descartes eben die des Zweifels, sondern die dem Denken eigene logische Form, die sich da dialektisch eben im Widerstreit der Gegensätze bewegt. Und diese logische Form des dialektischen Denkens unterscheidet sich dadurch von der über Aristoteles hinausgeführten formalen Logik, nämlich dadurch, dass wenn zwei Momente eines Gegensatzes einander wechselseitig ausschließen, nicht wie das in der formalen Logik, in der formalen aristotelischen Logik der Fall ist, die eine Seite des Gegensatzes zugunsten der anderen Seite zu eliminieren und zu verlassen sei, sondern dass es dabei viel mehr zu bedenken gibt, betont Hegel, dass die beiden Momente des Gegensatzes, weil sie einander wechselseitig ausschließen, gleichzeitig und eben deswegen, weil sie einander wechselseitig ausschließen, einander wechselseitig bedingen. Die eine Seite ist nicht ohne die andere zu haben. Ja, und daher ist auch bei Hegel immer wieder die Rede von der Einheit und vom Widerstreit der Gegensätze. Oder, um es etwas komplizierter auszudrücken, der Identität von Identität und Nicht-Identität. Ja, und damit zusammen, und daraus erklärt sich das aus, auch hängt der von Hegel betonte Begriff der bestimmten Negation. Was heißt das? Negation heißt nicht, also etwas negieren, heißt nicht etwas restlos eliminieren, sondern etwas zu bestimmen. Und daher kann es nicht so sein, dass das Negierte ins Nebulose verschwindet, sondern es muss in die Bestimmung eingehen. Das ist der Punkt. Ja? Also Negiertes wird nicht eliminiert, sondern geht in die Bestimmung ein. Das ist der Sinn des Begriffes der bestimmten Negation bei Hegel. Und ich bringe Ihnen jetzt gleich dazu eine Zitatausschnittsstelle aus der Phänomenologie des Geistes von Hegel. Phänomenologie des Geistes, das ist die Theorie von der Erscheinung des Geistes, also wie der Geist zum Erscheinen kommt, das ist das gesamte Thema. Ich werde dann noch ein bisschen dabei bleiben und das nächste Mal dann ein bisschen näher auf die Phänomenologie des Geistes dann noch eingehen. Jetzt bleibe ich aber nur bei der Einleitung einmal kurz, halte ich mich auf, wo es um den Begriff der bestimmten Negation geht. Und zwar sagt hier Hegel, ich habe das hier, also in der, ich habe diese Theorie-Werkausgabe, den Band 3, ja, das ist diese Surkamp-Ausgabe, Taschenbandförmig, da kriegt man jeden einzelnen der 12 Bände, also jeden der 12 Bände einzeln, ne, die Phänomenologie des Geistes ist ja extra, und ich zitiere hier auf der Seite, aus der Seite 74, da sagt Hegel, Folgendes. Ja, ich fange schon auf Seite 73 an, dann wird das Ganze noch verständlicher. Es geht hier um die Formen des Bewusstseins. Um das begreiflich zu machen, sagt Hegel, kann im Allgemeinen zum Voraus bemerkt werden, dass die Darstellung des nicht wahrhaften Bewusstseins in seiner Unwahrheit eine bloß negative Bewegung ist. Also wenn jemand bloß etwas negativ wegschiebt, ist das schon verdächtig bei Hegel. Eine solche einseitige Ansicht, sagt Hegel, hat das natürliche Bewusstsein überhaupt von ihr. Und ein Wissen, welches die Einseitigkeit zu seinem Wesen macht, ist eine der Gestalten des unvollendeten Bewusstseins. Also wenn man einseitig immer negativ etwas wegschiebt. Das ist übrigens auch interessant, dieser Gedanke, im Zusammenhang damit, wie wir Philosophiegeschichte betrachten. Ja? Betrachten wir Philosophiegeschichte so, dass zum Beispiel eben Platon durch Aristoteles ausgelöscht wird, nicht? Und Aristoteles wird durch Kant ausgelöscht, weil der wieder was ganz Neues bringt, und Kant wird durch Hegel ausgelöscht. Das ist nicht die Position Hegels, sondern Hegel meint, dass man alles, was hier aufgetaucht ist, was es kritisch negativ zu distanzieren gibt, gleichzeitig mitgeführt werden muss. Das wird sich gleich zeigen. Er sagt, das nämlich, also dieses negative Wegschieben, ist nämlich der Skeptizismus, der in dem Resultate immer nur das reine Nichts sieht und davon abstrahiert, dass dieses Nichts bestimmt, dass nichts dessen ist, woraus es resultiert. Ja? Also das Negative ist immer das, woraus es resultiert. Und er sagt hier dann, ich kürze es etwas ab, indem dagegen das Resultat des Negativen, ja, der Negation, wie es in Wahrheit ist, aufgefasst wird, als bestimmte Negation, so ist damit unmittelbar eine neue Form entsprungen und in der Negation der Übergang gemacht, wodurch sich der Fortgang durch die vollständige Reihe der Gestalten von selbst ergibt. Ja? Also ich bleibe noch etwas dabei, bitte nicht gleich also zu erschrecken. Die Sprache Hegels ist wieder eine andere als die von Kant und auch der Blickwinkel und die Perspektive. Was steckt jetzt also hinter dem Gedanken dieser bestimmten Negation? Die bestimmte Negation ist eine dialektische Negation, wo das, was negiert wird, gleichzeitig mitgeführt wird in das Resultat. Ja? Die Dialektik ist die Bewegung, ich sagte es schon, im Widerstreit der Gegensätze. Und diesen Gedanken hat sich ja Hegel von einem vorsokratischen Philosophen abgespickt, könnte man sagen, nämlich von Heraklit. Ja? Heraklit ist ja dadurch bekannt geworden, dass er gesagt hat, der Widerstreit, ne, ist der Vater aller Dinge. Meistens wird dieser Begriff Polemos im Griechischen, also da lässt sich mehr deutig übersetzen. Wir sind das manchmal gewohnt, in diesen Begriff so zu übersetzen, dass wir sagen, Heraklit hätte gesagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ne? Ja, dann hätten wir gleich eine nette sozusagen philosophische Rechtfertigungserklärung für Afghanistan, Irak und so weiter, aber das wollen wir nicht. Sondern wir bleiben daher vorsichtiger und sagen, also der Widerstreit ist der Vater aller Dinge. Das ist das, was Heraklit mit Polemos gemeint hat. Und Hegel knüpft daran an, in seiner Logik, ich werde kurz einen Blick darin einwerfen, ich habe mir vorgenommen, zwei Vorlesungseinheiten mit Hegel zu verbringen, also da kann ich nur ein paar Points sozusagen herausarbeiten und herausholen. Um sich einschlägiger mit Hegel zu beschäftigen, bedarf es philosophiegeschichtlicher Vorlesungen oder spezieller Seminare, die Sie sicherlich auch noch absolvieren werden können im Laufe Ihres Studiums. Mir geht es sozusagen darum, den Grundgedanken Hegels in den Gesamtrahmen theoretischer Philosophie, zu der ich ja versuche einzuführen, einzuordnen. Ja, habe ich, glaube ich, Ihnen diese Anekdote schon einmal erzählt. Ich möchte sie bei dieser Gelegenheit nochmals in Erinnerung rufen. Also wenn Hegel in seiner Logik sagt, es gibt keinen Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen habe, ne, dann ist das eine deutliche Ansage. Ne, also das, und da geht es vor allem um den Widerstreit der Gegensätze. Jetzt könnte man sich fragen, ja, wo hat denn Heraklit, ne, also diesen Gedanken her? Und er hat ihn auch nicht völlig allein und eigenständig sozusagen sich aus den Fingern gesogen, sondern Heraklit war ja ein vorsokratischer Philosoph und diese vorsokratischen Philosophen, die waren multidimensional ausgerichtet in ihrem Denken und in ihrem Tun. Heraklit war in unserem Kontext Philosoph, aber er war gleichzeitig auch Mathematiker, Physiker und er war auch letztendlich Handel- und Gewerbetreibender. Und auf diesen Wegen als Handel- und Gewerbetreibender ist er mit den alten Ägyptern in Kontakt gekommen. Und da gibt es diese altägyptische Überlegung, sprich Kosmogonie, dabei noch keine Philosophie ausgebildet, sondern eine Art also Mythos, eine Art Weltmythos ausgebildet, der folgendermaßen ausgeschaut hat. Die alten Ägypter haben sich gefragt, was hält unsere Welt zusammen, ne? Unseren Kosmos, in den wir als Menschen mitten hineingestellt sind. Und das ist ja auch im Kern späterhin eine kernhaft philosophische Frage. Ne? Was ist der Mensch und wie ordnen wir uns in das gesamte globale Weltgeschehen bis hinein ins kosmisch-universelle ein? Ne? Und die alten Ägypter haben sich das so vorgestellt. Die haben sich vorgestellt, da gibt es einmal also den Erdgott Geb, ne, der hier so dargestellt wurde, also am Boden liegend, ne, ungefähr, ja, und über ihn gebeugt, Entschuldigung, ich bin kein großer Zeichenkünstler, ne, aber Sie können das ungefähr erkennen, über ihn gebeugt, damit ich das hinkriege, die Himmelsgöttin, so, gut, ne? So, ja, und diese beiden haben an sich einander wechselseitig ausgeschlossen, aber gleichzeitig einander wechselseitig ergänzt. Und das hat also ein zwischen ihnen aufgespanntes energetisches Prinzip, nämlich Schuh haben das die Ägypter genannt, ergeben. Die haben sich also bewegt im Widerstreit der Gegensätze, aufeinander und voneinander weg. Ne? Also was glauben Sie, was sich die alten Ägypter gedacht haben, nicht? Was die da miteinander machen, nicht? In diesem kosmischen Geschehen. Nicht? Und damit ist also Heraklit in Berührung gekommen und das hat ihm angesprochen. Das Prinzip, dass die Bewegung durch den Widerstreit der Gegensätze in Gang gehalten wird, hat ihn bewegt und Heraklit kam auf diesem Weg in die Position als Begründer der westlich-europäischen Dialektik figurieren zu können. Ja, ich bringe Ihnen jetzt noch einmal einen Ausschnitt aus Hegels Phänomenologie des Geistes, aus der Einleitung, wo Folgendes sagt. Also das, was hier Heraklit bewegt hat und gleichzeitig die Bewegung, in die er selber drinnen war, die Bewegung des Denkens, kann man auch sagen, das war eine Bewegung des Übergangs vom Mythos, also vom kosmischen Weltmythos, zum Logos, also zum sprachlich-logisch nach Descartes betrachtet, reinem Denken hin. Ja, und das hat zu tun mit den Werten des Wissens. Und darum geht es auch Hegel in der Phänomenologie des Geistes, um das Werten des Wissens. Und da sagt Hegel, das Werten des Wissens ist es, was diese Phänomenologie des Geistes darstellt. Also was ich in meiner Phänomenologie des Geistes darstellen möchte. Und das Wissen, sagt er aber, wie es zuerst ist. Ist der unmittelbare Geist oder ist das Geistlose, das sinnliche Bewusstsein? Ja, jetzt könnte man natürlich, wenn man das ein bisschen politisch unkorrekt sagen möchte, also das sinnliche Moment hat bei den Ägyptern sozusagen im Sinne auch von Kant, der sinnlichen Anschauung, die wir auch brauchen, dominiert. Und die Vorstellung ist der sinnlichen Anschauung gefolgt. Das ist auch kennzeichnet für den Mythos, dass das sinnlich Anschauliche Vorgestellte noch dominiert, während das kategorial gegliederte Denken im Sinne von Kant demnoch mehr oder weniger ein- und untergeordnet ist. Und auf dem Weg vom Mythos zum Logos, also von den alten Mythen bis hin zur westlich-europäischen Philosophie, so wie wir sie kennen, finden wir diesen Transformationsweg, wo letztendlich das Denken zu dominieren beginnt. Und daraus, aus diesem Gedanken, dass die Bewegung im Widerstreit der Gegengesetze gehalten wird, also Hegel hat sozusagen aus dieser Vorstellung heraus abstrahiert und einen Gedanken formuliert, Bewegung funktioniert im Widerstreit der Gegensätze, das heißt, die beiden Momente eines Gegensatzes schließen einander wechselseitig aus, aber gleichzeitig sind sie aufeinander bezogen und bedingen einander wechselseitig. Die Dialektik bei Hegel ist zum einen aufzufassen als Methode des Denkens und da sagt Hegel, die Methode ist im Grunde aber nichts anderes als der Gang der Sache selbst. Das heißt, wenn wir das, was ist, adäquat denken wollen, müssen wir uns in das, was wir denken, hineinversetzen. Wir müssen uns in das versenken, was wir denken. Und das ist auch letztendlich sein Versuch in der Phänomenologie des Geistes, dieses sich in die Sache versenkende und sich aus der Sache herausarbeitende, zu sich kommende Denken darzustellen. Gleichzeitig ist die Dialektik nicht nur eine Methode, sondern gleichzeitig eine grundlegende Theorie, nämlich die der Methode entsprechende Form und Bewegung des Denkens. Und Denken ist für Hegel in diesem dialektischen Sinne nichts anderes als die Selbstbewegung des Geistes. Eines Geistes, der von sich ausgeht, der sich in Differenz, im Gegensatz zu dem bringt, was ihm gegenüberliegt und der aus diesem Gegensatz wieder zu sich selber zurückkehrt. Dafür steht bei Hegel ein Begriffswort, das lautet bei sich selbst im anderen sein. Ja, das beschreibt die Bewegung des Geistes. Ja, würde man sich überlegen, wie also die dialektische Theorie und Methode bei Hegel sich noch ein bisschen ausführlicher beschreiben lässt, so kann man, und das möchte ich kurz jetzt auch noch umreißen, vier Prinzipien dabei benennen. Das eine ist die Absolutheit der Bewegung. Ja? Für Hegel dominiert die Bewegung, ebenso wie auch bei Heraklit. Das war ja, ich habe schon darauf verwiesen, wir erinnern uns, oder Sie erinnern sich, oder erinnern wir uns gemeinsam an die ersten Passagen der Vorlesung, wo es um Sein und Denken gegangen ist, ne, an diesen Streit zwischen Parmenides und Heraklit, an den Theoriestreit. Parmenides war der Meinung, dass das, was allem zugrunde liegt, nämlich Sein, das Prinzip des Seins, nur als absolut unbewegt und ruhend gedacht werden können muss, während Heraklit Sein als Bewegung gedacht hat. Und hier schließt Hegel an. Und dieser Gedanke der Absolutheit der Bewegung scheint uns ja auch bestätigt zu werden durch die Physik des 20. Jahrhunderts. Dass es eben nichts auf der Welt gibt, was nicht die Bewegung ist und dass jeder Ruhezustand rein physikalisch betrachtet nur als relativer Ruhezustand im Sinne von Einstein und anderen vorgestellt und gedacht werden kann. Und aus dieser Absolutheit der Bewegung entwickelt Hegel letztendlich auch die Bewegung und auch die Geschichte des Geistes. Das zweite Prinzip, das habe ich schon angesprochen, ist das Prinzip des dialektischen Widerspruchs. Also die absolute Bewegung des Geistes versteht sich als übergreifende Einheit von Gegensätzen. Und daraus speist sich sozusagen die Energie für diese prozessuale oder prozesshafte Entwicklungsdynamik des Geistes. Einheit und Widerstreit der Gegensätze, würde dieses Prinzip lauten. Ja, und drittens möchte ich festhalten, das dialektische Prinzip des Widerspruchs, also der Widerstreit der Gegensätze, beruht eben auf einer ganz bestimmten Auffassung des Negativen oder dessen, was wir unter Negation verstehen können. Bei Hegel, ich wiederhole es noch einmal, geht es um den Begriff der bestimmten Negation, dass die beiden Momente, die einander entgegengesetzt sind und einander wechselseitig ausschließen, nicht zur Vernichtung des einer Seite des Gegensatzes führen, sondern dass beide Seiten ineinander übergehen und dass ein neues Qualitätsniveau eines Zusammenhanges entsteht. Die bestimmte Negation bei Hegel können wir als Prinzip des geschichtlichen Fortgangs im Rahmen des Erkenntnisprozesses auch betrachten. Die dialektische Methode, die Methode, die eben abgestellt ist auf die bestimmte Negation im Sinne der Einheit und des Widerstreits der Gegensätze, lässt sich fassen als Selbstbewegung des Begriffes, das sagt auch Hegel, und die Selbstbewegung des Begriffes ist identisch mit der Selbstbewegung des Inhaltes. Ja? Wenn Hegel sagt, also die Methode ist der Gang der Sache selbst, dann heißt das, wir müssen uns in das, was wir methodisch bestimmen wollen, versenken. Ich bringe Ihnen jetzt ein kurzes Zitat aus Hegels Logik, das finden Sie im Band 5 dieser Suhrkamp-Ausgabe unter anderem, also ich jetzt zitiere, es gibt natürlich also die große Ausgabe auch, aber diese, also für, zum Arbeiten ist diese Suhrkamp-Hegel-Ausgabe sehr praktikabel. Da sagt Hegel Folgendes, hier in meinem Text auf der Seite 49, wenn ich es finde, ja. Bitte? Achso. Ja, Er sagt hier, es geht hier um die Methode. Ja? Er sagt hier, die Exposition dessen, was allein die wahrhafte Methode der philosophischen Wissenschaft sein kann. Denken wir daran, Philosophie als allgemeine Wissenschaft. Ja? Das ist auch bei Hegel besonders der Gedanke. Also was allein die wahrhafte Methode der philosophischen Wissenschaft sein kann, fällt in die Abhandlung der Logik selbst. Denn, sagt Hegel, die Methode ist das Bewusstsein über die Form der inneren Selbstbewegung ihres Inhalts. Ja, wiederhole noch einmal, die Methode ist das Bewusstsein über die Form der inneren Selbstbewegung des Inhalts. Und da sagt er, ich habe in der Phänomenologie des Geistes ein Beispiel von dieser Methode an einem konkreten Gegenstande, nämlich an dem Bewusstsein, aufgestellt. Es sind hier, also in der Phänomenologie des Geistes, das ist keine kurze Inhaltsangabe, worum es hier geht, werde darauf zurückkommen, es sind hier Gestalten des Bewusstseins, deren jede in ihrer Realisierung sich zugleich selbst auflöst, ihre eigene Negation zu ihrem Resultate hat und damit in eine höhere Gestalt, nämlich des Bewusstseins, übergegangen ist. Ja, und jetzt sagt Hegel zusammenfassend, das Einzige, um den wissenschaftlichen Fortgang zu gewinnen, um dessen ganz einfache Einsicht sich wesentlich zu bemühen ist die Erkenntnis des logischen Satzes, dass das Negative ebenso sehr positiv ist oder dass das sich Widersprechende sich nicht in Null, nicht in das abstrakte Nichts auflöst, sondern wesentlich nur in die Negation seines besonderen Inhalts. Oder dass eine solche Negation nicht alle Negation, sondern die Negation der bestimmten Sache, die sich auflöst, somit bestimmte Negation ist. Also hier noch einmal den Begriff der bestimmten Negation angesprochen bei Hegel im Vorwort zu seiner Logik. Bitte? Das ist hier auf der Seite 49 dieser Ausgabe, Band 5 der Hegel-Werke in 20 Bänden in der Suhrkamp-Ausgabe. Ja, wenn hier von Hegel betont wird, also dass die Methode bedeutet, sich in den Gang der Sache selbst zu versenken, dann hängt das zusammen damit, dass die Theorie dann als die entsprechende Bewegung des Denkens damit gekoppelt ist, die mit dieser Methode, dem Gang der Sache selbst zu folgen, zusammenhängt. Man muss sich sozusagen in die Sache selbst, in den Gegenstand mitten hineinbegeben. Man darf dem Gegenstand nicht äußerlich bleiben. Dagegen wehrt sich Hegel. Hegel thematisiert dieses Problem dann auch gleich in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, wo es um den äußeren Status der Vorrede geht. Ja, das ist ja auch immer so lustig bei Hegel. Hegel sagt immer, Beispiele sind äußerlich und daher soll man keine Beispiele bringen, er bringt aber ständig Beispiele. Und Hegel sagt also, Leute, halt, bringt keine Vorreden, sondern geht zur Sache selbst über. Nicht? Aber überall findet man bei Hegel auch Vorreden und das thematisiert er auch selber, nicht? Dass das scheinbar unvermeidlich ist, wie es ausschaut. Und da bringe ich ihn jetzt noch einmal aus der Phänomenologie dazu ein Zitat, da sagt Hegel Folgendes auf der Seite 11 in seiner Vorrede. Eine Erklärung, damit fängt er gleich an. Also er erklärt gleich, einerseits will er uns sagen, eine Vorrede ist ein Blödsinn, aber gleichzeitig also rechtfertigt natürlich, dass eine Vorrede hält. Und da sagt er, eine Erklärung, wie sie in einer Schrift, in einer Vorrede nach der Gewohnheit vorausgeschickt wird, über den Zweck, den der Verfasser sich in ihr vorgesetzt, sowie über die Veranlassungen und das Verhältnis, worin er sie zu anderen früheren oder gleichzeitigen Behandlungen desselben Gegenstandes zu stehen gab, scheint, also das alles scheint bei einer philosophischen Schrift nicht nur überflüssig, sondern um der Natur der Sache willen sogar unpassend und zweckwidrig zu sein. Denn wie und was von Philosophie in einer Vorrede zu sagen schicklich wäre, etwa eine historische Angabe der Tendenz und des Standpunktes, des allgemeinen Inhalts und der Resultate einer Verbindung von hin und her sprechenden Behauptungen und Versicherungen über das Wahre, das alles kann nicht für die Art und Weise gelten, in der die philosophische Wahrheit darzustellen ist. Also man kann, was meint Hegel damit? Nun, Hegel meint damit, wenn man also sich äußerlich dem Gegenstand zuwendet, und das tut man bei einer Vorrede, dann baut man gleich also eine engschienige Konstruktion auf und lässt damit von vornherein andere Möglichkeiten weg. Und das kann aber nicht der Anspruch der Philosophie sein, hinsichtlich, wir erinnern uns daran, Philosophie geht es um das Aufsuchen allgemeiner Prinzipien, also von Prinzipien, die allem, was ist, zugrunde gelegt werden können. Und da kann man nicht einfach was draußen lassen. Ne? Bei der Vorrede tut man das aber. Ne? Also, soweit. Ne? Aber ich habe jetzt, also das ist nicht, also Ihnen das nicht nur deswegen jetzt gebracht und zitiert, weil es an sich ganz lustig ist, wie Hegel sozusagen mit Selbstwidersprüchen umgeht, sich sozusagen seiner Selbstwidersprüchlichkeit auch bewusst ist, sondern es geht es um die Frage tatsächlich, ja, womit soll man denn wirklich anfangen beim Philosophieren? Ne? Also wenn man sich den Gang der Sache selbst zuwenden möchte, dann schließt das aus, dass man ganz bestimmte äußere, der Sache äußere Vorannahmen tätigt, von denen man aus Position bezieht und sich der Sache zuwendet. Dann bleibt man einseitig. Das ist die Gefahr. Und von dem möchte Hegel wegkommen. Das heißt aber andererseits, man muss immer schon dort sein, wo man erst hinkommen will. Das heißt, das Resultat muss bereits am Anfang enthalten sein. Da könnte man sagen, ja gut, dann brauchen wir gar nicht nachdenken. Ne? Dann ziehen wir das Resultat am Anfang aus der Tasche, ne? Im Sinne eben eines philosophischen Taschenspielertricks. Ne? Und damit braucht man sich also diese ganzen Bände von Kant, Hegel und all diesen Unsinn, ne? Könnte man sich dann ersparen. Aber dem ist nicht so. Und wie ist die Sache jetzt wirklich? Und das schauen wir uns einmal an, nämlich genau diese Frage stellt sich Hegel am Beginn seiner Logik. Nämlich es geht hier um einen Anfang, der an sich einerseits kein Anfang ist, weil er ein absoluter Anfang ist, und wenn ein absoluter Anfang ist, wenn dem ein allgemeines Prinzip zugrunde liegt, dann muss ja das Resultat am Anfang schon enthalten sein. Ja, sagt Hegel, das Resultat ist natürlich am Anfang schon enthalten. Wenn ich sage, ich beginne mit Sein, dann ist ja sowieso alles drinnen, was jemals überhaupt auftauchen kann. Aber das, was jemals auftauchen kann unter dem Titel des Seins, ist noch nicht bestimmt. Ja? Das reine Sein am Anfang ist völlig unbestimmt. Und deswegen müssen wir uns die philosophische Arbeit auch antun. Wir müssen einerseits Prinzipien ausfindig machen, in denen bereits alles drinnen steckt, potenziell, aber gleichzeitig müssen wir das herausarbeiten, was wir an Bestimmungen auf der Grundlage dieses Prinzips, dieser Prinzipien gewinnen können. Ja, ich wende mich jetzt diesem also Kapitel, diesem Problem des Anfangs in der Hegelischen Logik zu, zunächst also in der von mir erwähnten Ausgabe auf der Seite 65. Und zwar lesen wir als Überschrift hier, das ist also das erste, so beginnt das erste Buch der Lehre vom Sein, lesen wir als Überschrift, womit muss der Anfang in der Wissenschaft gemacht werden. Also Philosophie als Allgemeinwissenschaft hat wir halt hier im Hinterkopf, und Hegel stellt sich die Frage, womit muss der Anfang in der Wissenschaft, also in dieser Allgemeinwissenschaft qua Philosophie gemacht werden. Da sagt Hegel Folgendes: In neueren Zeiten erst ist das Bewusstsein entstanden, dass es eine Schwierigkeit sei, einen Anfang in der Philosophie zu finden. Und der Grund dieser Schwierigkeit sowie die Möglichkeit, sie zu lösen, ist vielfältig besprochen worden. Der Anfang der Philosophie muss entweder ein vermitteltes oder ein unmittelbares sein. Und es ist leicht zu zeigen, dass er weder das eine noch das andere sein könnte. Also der Anfang in der Philosophie kann nicht etwas Vermitteltes sein, weil dann liegen dem Vermittelten schon eine Reihe von Vermittlungsschritte zugrunde. Damit kann es ja nicht der Anfang sein. Aber wenn es etwas Unmittelbares ist, dann ist es ein nichtiges, nicht? Weil ein rein Unmittelbares, zu dem haben wir ja gar keinen Zugriff. Das wissen wir ja schon seit Kant. Nicht? Ein unmittelbar sinnlich Angeschautes können wir kognitiv nicht einordnen. Damit können wir nichts anfangen. Nicht? Wir müssen erst dazu die entsprechenden Begriffe und Kategorien finden. Nicht? Aber da sagt Hegel, nicht? Also dazu bedarf es der Vermittlung. Ja, also es kann weder ein vermitteltes noch ein unmittelbares sein. Somit, sagt Hegel, findet die eine oder die andere Weise des Anfangs ihre Widerlegung. Egal womit man anfängt, kann das, womit man anfängt, unter diesem Titel sofort wieder widerlegt werden. Ich springe jetzt also ein paar Seiten weiter, auf der Seite 68, sagt Hegel. Und das ist sozusagen seine Konsequenz, einmal seine erste, aus diesem scheinbar unlösbaren Widerspruch, dass der Anfang nicht etwas Vermitteltes, also etwas Bestimmtes sein kann, andererseits auch nicht etwas Unmittelbares, weil das ist nicht begreifbar, was soll er dann sein? Somit, sagt Hegel, muss der Anfang ein absoluter oder, was hier gleichbedeutend ist, ein abstrakter Anfang sein. Er darf nichts voraussetzen, muss durch nichts vermittelt sein, noch einen Grund haben. Also ich kann nicht ein Motiv angeben, warum ich jetzt anfange in der Philosophie, da bin ich schon äußerlich und lege schon eine Schiene fest. Er soll vielmehr selbst Grund der ganzen Wissenschaft sein. Er muss daher schlechthin ein Unmittelbares sein oder vielmehr nur das Unmittelbare selbst. Wie er nicht gegen anderes eine Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in sich, keinen Inhalt enthalten, denn dergleichen wäre Unterscheidung und Beziehung von verschiedenem aufeinander. Ja, aber jetzt widerspricht sich doch Hegel. Nicht? Zuerst hat er gesagt, der Anfang kann nichts Unmittelbares sein, also zum Beispiel ein Schmerzerlebnis, awe, so fangen wir in der Philosophie an, nicht? Beginnen zum Nachdenken, das geht nicht, das wäre also ein Unmittelbares. Aber ein absolut Unmittelbares scheint schon möglich zu sein als Anfang. Und was kann das sein? Er sagt also, wie er nicht gegen anderes eine Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in sich, also keine Bestimmung in sich haben, keinen Inhalt enthalten. Mit keinem Inhalt kann man anfangen. Denn dergleichen wäre Unterscheidung und Beziehung von verschiedenem aufeinander. Also wäre schon Vermittlung. Mit was Vermittelten kann nicht angefangen werden. Somit eine Vermittlung, ja eben, ne? Mit dem kann man auch nicht anfangen. Also was ist dann der Anfang? Der Anfang, sagt Hegel, ist also das reine Sein. Der Anfang ist das reine Sein. Und das ist bei Hegel auch der Vorschlag, womit der Anfang in der Philosophie, in der philosophischen Wissenschaft zu machen sei. Ja? Und da sagt Hegel dann im ersten Abschnitt der Logik, bei mir auf Seite 82, das Sein ist das Unbestimmte Unmittelbare. Es ist frei der Bestimmtheit gegen das Wesen, sowie noch von jeder, die es innerhalb seiner selbst enthalten kann. Dieses reflexionslose Sein ist das Sein, weil es unmittelbar nur an ihm selber ist. Und er sagt, weil es unbestimmt ist, ist es qualitätsloses Sein. Es hat nicht einmal eine Qualität. Ne? Aber an sich kommt ihm der Charakter der Unbestimmtheit nur im Gegensatze gegen das Bestimmte oder Qualitative zu. Und jetzt erinnern wir uns an das, was wir bereits also zur bestimmten Negation gesagt haben und zur dialektischen Methode. Ja? Hegel sagt, also ich beginne mit nichts Bestimmten. Wenn ich mit was Bestimmten anfange, dann lege ich schon eine Schiene. Ich beginne mit der völligen Unbestimmtheit. Aber diese völlige Unbestimmtheit kann nicht heißen, dass ich jetzt alle Bestimmtheit völlig ausradiere, nicht? Irgendwie auflöse, in nichts auflöse. Nicht? Beziehungsweise, wenn ich das tue, wenn ich sage, ich habe jetzt also das reine Sein am Anfang, das reine Unbestimmte, das alles, was möglich ist, noch in sich schließt, so ist natürlich von seiner Bestimmung her betrachtet dieses Unbestimmte ein Nichtbestimmtes und schon ein Nichts. Ja? Aber dieses Nichts steht jetzt dem Sein gegenüber. Ja? Sein und Nichts stehen jetzt einander gegenüber. Und damit haben wir die zwei Grundseiten des Widerspruchs einander gegenüberstehen, die die Bewegung als solche überhaupt ausmachen. Wir haben das reine Sein, es liegt, also wir fangen mit etwas an, was nicht von vornherein bestimmt ist, und das muss auch so sein, aber dieses reine Unbestimmte, mit dem wir anfangen, ist von seiner Bestimmung her ein Nichts. Und dieses Sein und dieses Nichts stehen einander gegenüber. Und aus dieser Spannung heraus, zwischen Sein und Nichts, ergibt sich eine Dynamik. Und diese Dynamik ist für Hegel das Werden. Ja? Also die ersten drei Schritte, also womit die Logik beginnt bei Hegel, und ich werde mich dann nicht also weiter dabei aufhalten können, das schaffen wir in dieser Vorlesung nicht, es geht nur, damit Sie ein bisschen sozusagen einen Einblick kriegen, wie Gedanken im Kontext theoretischer Philosophie gefasst werden können. Also wir fangen mit einem ganz allgemeinen Prinzip an, Sein. Weil die Anforderung ist, dass damit nichts Bestimmten begonnen werden. Das reine Sein ist völlig unbestimmt. Alles, was bestimmt sein kann, ist potenziell in ihm enthalten. Aber da noch nichts bestimmt ist am Anfang, ist eben nichts bestimmt. Es ist nichts. Das reine Sein ist nichts. Ja, das Nichts steht dem reinen Sein gegenüber, aber gleichzeitig haben wir, was haben wir jetzt gemacht, wenn wir das laut nachgedacht haben und überlegt haben? Ja, wir sind vom Sein zum Nichts übergegangen und das Übergängliche selber, das ist das eigentlich Interessante, sagt Hegel, das Werden. Und da fangen wir jetzt an damit. Ja, das ist eigentlich der wirkliche Anfang, dass etwas noch, das, was noch nicht ist, wird. Ja. Das Werden ist das, was die Bewegung des Denkens durch die ganze Logik hindurch und natürlich durch das ganze System Hegels hindurch uns in Spannung halten wird. Bitte.
Ist mit dem Sein und mit dem Nichts gemeint, das Sein und das Nichtsein? Das ist ja schwer gesprochen, das würde sich ja quasi auflösen miteinander, ineinander zusammenfallen. Das ist der Unterschied von jedem zusammen mit es.
Ja, das, also die Bewegung, nicht? Weil also Parmenides ja darauf beharren würde, dass eben das reine Sein, sobald es in Bewegung gebracht wird, an Reinheit verliert. Nicht? Also dass die Reinheit nur im Unbewegten selber erhalten werden kann. Nicht? Und Heraklit ist eine ganz andere Auffassung. Hegel sagt, also, oder Heraklit also meint, also, dass die reine Bewegung als solche noch nichts Bestimmtes an sich hat. Ne? Und Hegel nimmt also jetzt all diese Gedanken auf und sagt, also es ist ja schon eine erste Bestimmung drinnen und die ergibt sich aus dem Übergang vom Sein zum Nichts. Das reine Sein ist ein völlig Unbestimmtes und die, also die reine Unbestimmtheit ist ein Nichts an Bestimmtheit. Das löst aber jetzt, diese Unbestimmtheit löst aber das Sein nicht auf, nur das Sein als solches ist unbestimmt, rein unbestimmt. Und das ist das Nichts, das ist der eigentliche Gedanke des Nichts. Und dieses Nichts ist ja, hinter dem steckt der Begriff des Negativ oder der Negation bei Hegel. Ja? Dieses Nichts, das Sein, bringt das Sein nicht zu verschwinden, sondern im Gegenteil, das Nichts, das dem Sein gegenübersteht, qua reine Unbestimmtheit, zwingt zur Bestimmung. Und die erste Bestimmung ist, hier ist Werden, eine Bewegung. Wir sind ja bereits übergegangen vom Sein zum Nichts. Ja. Also dieser Übergang zwischen dem vom Sein zum Nichts und letztendlich hin zum Werden, das ist im Grunde genommen das sich entfaltende Absolute, nicht, bei Hegel. Also und das sagt Hegel sehr keck, auch also in der Vorrede, was ich im Folgenden, er meint in seiner Logik, was ich im Folgenden nun ausführen werde, ist nichts anderes als die Gedanken Gottes vor der Schöpfung. Das ist sein Anspruch. Also Hegel versucht, nicht, zu überlegen, nicht, was, wenn wir jetzt also dieses, das ist jetzt sozusagen keine Profanisierung, ja, sondern Hegel hat ja auch eine Religionsphilosophie geschrieben und das interessanteste Kapitel darin, oder eines der interessantesten Kapitel darin steht unter dem Titel Die Dialektik des Endlichen mit dem Unendlichen. Ja. Das ist ja auch ein altes Problem, das innerhalb der Religion und der Religionsphilosophie selber schon seit Urzeiten, möchte ich sagen, diskutiert wird. Ja? Und das ist in Wirklichkeit das Problem, das zwischen Parmenides und Heraklit ausgetragen worden ist. Wenn das Absolute, nämlich Gott, den Anspruch hat, absolut zu sein, wie kann sich dieses Absolute verendlichen können? Nicht? Ist die Endlichkeit nicht also verbunden von vornherein an eine Infragestellung des Absoluten? Nicht? Und Hegel will genau dieses auch diskutieren. Hegel will sagen, nein, nicht? Sondern das Absolute bringt zwar das Endliche aus sich selber hervor, aber gleichzeitig holt es dieses Endliche wieder ein. Und genau das ist die Bewegung des Geistes bei Hegel, wie er ihn insgesamt in seiner Logik und in seinem gesamten System darzustellen versucht. Der Weg des Geistes im Sinne des Ganges der Sache selbst. Ich werde dann das nächste Mal noch diesen Gedanken ein bisschen näher ausführen, anhand der ersten zwei Kapitel der Phänomenologie des Geistes. Da wird auch mit einem Unmittelbaren angefangen. Das werde ich Ihnen das nächste Mal vorführen. Aber das ist ein anderes Unmittelbares als in der Logik. Was ist dieses Unmittelbare? Das erste Kapitel in der Phänomenologie des Geistes trägt den Titel Die sinnliche Gewissheit. Also das Hier und Jetzt, meint Hegel. Ne, von dem geht er aus. Das ist was, alles was ist, ist Hier und Jetzt. Ne? Das ist die reine Unmittelbarkeit. Hier und Jetzt ist etwas. Ne? Aber stimmt das wirklich? Lässt sich diese reine Unmittelbarkeit in dieser Unmittelbarkeit beibehalten? Ne? Und Hegel wird uns zeigen, dass das nicht geht. Nicht? Weil wenn dieses Hier und Jetzt ein Eindruck ist, nicht? Und Hegel bringt wieder ein Beispiel, obwohl er sagt, dass er Beispiele soll man nicht bringen, dieses Beispiel wird sogar konstitutiv für seine Überlegung. Nicht? Wenn ich jetzt sage, hier und jetzt ist ein Baum, nicht? Das ist also ein Eindruck, nicht? Hier und jetzt, nicht? Der Baum. Nicht? Ich drehe mich um, weg ist er. Das wäre würde ich jetzt so stehen bleiben, sagen, der Baum ist vernichtet. Ne? Das ist eine abstrakte Negation. Aber ich kann mir wieder umdrehen. Da ist er wieder. Aber jetzt das ist nicht mehr derselbe Baum, ne? Wie er vorher war. Ne? Aus meinem Zugriff heraus. Sondern dazwischen war etwas. Ne? Eben eine Bewegung. Ne? Und diese Bewegung lässt auch die bestimmte Negation erkennen. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Ne? Nämlich, dass diese reine sinnlich gewisse Unmittelbarkeit, jetzt ist was, nicht aufrechterhaltbar ist, sondern als Bewegung gedacht werden muss. Das werden wir uns dann das nächste Mal anschauen, und in Verbindung damit werde ich Ihnen dann auch noch das nächste Mal ein paar Gedanken noch zur Dialektik und zur dialektischen Methode bei Hegel nahe bringen wollen. Also was meine Ausführungen betrifft, das ist zwar, also hätte ich noch 5 Minuten Zeit, aber ich werde trotzdem für heute schließen. Ich glaube, es war jetzt gut.